liebe Zuschauer.
Ja, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, da möchte ich mal, kann ich gleich mal Grüße bestellen. Und zwar, wo war denn das überhaupt? Wo bin ich denn da aufgetreten? Ich bin irgendwo aufgetreten, da kamen zwei Frauen, ich glaube, es war in Bielefeld, in zwei Frauen gekommen. Schöne Grüße an dich. Immer grüßen alle dich mit, Boris. Alle grüßen dich mit. Ich habe jeden Abend irgendwie Leute vom Podcast und da waren eben zwei Frauen, die, und ich konnte mich tatsächlich an die erinnern, das hat mich sehr gefreut. Die habe ich im Vorderhaus mal kennengelernt, in Freiburg. Und jetzt waren die in Bielefeld. Und wenn dann so Leute sagen, kannst du dich noch an uns erinnern? Und wenn du dann sagst, ja, wir haben uns doch im Vorderhaus gesehen. Das ist ein Ritterschlag.
Ja.
Von vielen Leuten, die man sieht. Und dann haben die mir noch gesagt, dass sie den Podcast immer hören. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Das ist, also unser Podcast wird fleißig gehört. Zu Beginn
muss ich, mich mal herzlich bedanken, denn ich bin ja praktisch nur der Türsteher. Das ist ja eigentlich, ist es ja vom Ursprung her, bin ich ja der Türsteher und das ist ja eigentlich dein Podcast und dass ich hier überhaupt so viel reden darf, ja, und den Erklärbär geben darf, da bin ich dir ja dankbar für und wenn es den Menschen gefällt, dann bin ich glücklich. Mehr geht nicht.
Ja, guck mal, das ist schön, ne? In Demut dankbar sein.
Ja,
ein bisschen. Genau. Ich habe zu Beginn gleich eine Frage. Was für einen Text möchtest du, einen harmlosen oder einen gepfefferten?
Lass mich kurz nachdenken. Wahl in Brandenburg, einen gepfefferten.
Gut. All eure Lügen kommen gut an. Sie sind so verpackt, dass man sie glauben kann. Vom kleinen Mann fürchtet ihr keinen Protest. Ihr habt ihn für eure Dienste erpresst. Der hat schon mal Kanonen geschrien statt Butter und lag so vor euch auf den Knien. Ihr habt ihn damals auch betrogen und seid schon wieder genauso verlogen. Ich habe gehofft, das war ernst gemeint, nach Auschwitz würdet ihr müde sein. Ich habe geglaubt, das war ernst gemeint, Hiroshima würde nie wieder sein. Ihr gebt ihm ein Auto, einen Kühlschrank und mehr, dafür trägt er euch dann das Gewehr. Er fragt nicht mal nach dem ganzen Sinn, hält widerstandslos den Kopf für euch hin. Ihr braucht unsere Kinder für euer Vorhaben und wollt auch noch die Frauen haben. Es wird von uns kein neues Leben für eure schmutzigen Kriege gegeben. Ich habe gehofft, das war ernst gemeint, nach Auschwitz würdet ihr müde sein. Ich habe geglaubt, das war ernst gemeint, Hiroshima würde nie wieder sein. Ihr Menschenverächter, haltet euch bereit. Bald kommt eine andere Zeit. Wir lösen unser Versprechen ein. Auschwitz wird kein zweites Mal sein und Hiroshima wird nie wieder, wird nie wieder, wird nie wieder sein.
Das ist ein schöner und sehr zeitgemäßer Text. Und ich würde noch einfach in einfachen Worten hinzufügen, ich habe eigentlich irgendwann gedacht, im Laufe der letzten 20, 30 Jahre, die Menschheit hätte begriffen, dass Kriege eigentlich nichts bringen. Und dass es moralisch vertretbare Kriege nicht gibt. Und dass es moralisch vertretbares und moralisch besseres Töten nicht gibt. Aber ich habe mich getäuscht, denn tatsächlich, wie man sieht, in der Welt gibt es sowas weiterhin. Und die Menschen sind weiter bereit, dem auch zu folgen. Und es gibt genug Menschen, die das irgendwie auch noch richtig finden. Das ist das, was mich sehr, sehr, sehr erstaunt. Sehr erstaunt.
Ja, das ist ja auch tatsächlich wirklich wahr. Das Lied heißt 40 Jahre danach und ist von Ina Deter. Und jetzt sind es ja bald 85 Jahre danach. Das Lied ist also 40 Jahre alt oder was? Und Ina Deter hat es geschrieben. Und ich weiß, als ich das Lied damals gehört habe, kennst du diese Zeit, wo man sich total sicher fühlte, wo man sich gar nicht vorstellen konnte, wie das denn alles da mit dem Krieg war damals? Wie konnte es denn dazu kommen und so? Das war eine Zeit, wo ich so in der Schule war, wo man eben auch viel über Hitler gehört hat, wo ich immer gedacht habe, ja, aber was hat den jetzt so böse gemacht? Der ist ja nicht als böser Mensch auf die Welt gekommen. Also diese Fragen, die man immer so hatte, aber wie konnte denn das passieren und so? In dieser Zeit kam dieses Lied raus. Ich war damals natürlich politisch überhaupt nicht interessiert. Aber ich dachte, es ist so ein mahnendes Märchen. Ich glaube, dass der Begriff ist gut. Ein mahnendes Märchen. Also für mich war ganz sicher, das wird nie wieder passieren. Das haben die jetzt tatsächlich alle begriffen. Aber ich schreibe mal ein Märchen, also das mahnen soll. Also auch wenn es heute undenkbar ist, dass so etwas passiert, hier ist ein warnendes Märchen, es könnte wieder gehen. Und es ist jetzt tatsächlich 40 Jahre her, dass dieses Lied geschrieben wurde. Und es explodieren Pager in Hosentaschen.
Ja, bei mir war das anders tatsächlich. Ich habe, lass mich nachdenken, 6, 7 war, habe ich Captain Hornblower gelesen. Ein riesig dickes Buch über einen Kapitän. wo auch viel über Krieg und Strategie und sowas alles geschrieben wurde. Das habe ich nicht so richtig 100% verstanden, aber er war trotzdem mein Held, weil alle auf ihn gehört haben und weil er geile Ideen hatte und kriegsstrategisch sehr schlau war und so. Dann gab es ja, da gab es sowas wie Karl May, Winnetou, Old Shatterhand, die Indianer gegen, darf man gar nicht mehr sagen, ne? Ich wollte immer gern Indianer sein, auf der aufständischen Seite sozusagen, auf der gerechten Seite stehen. Und ich fand Indianer immer toll, das ist überhaupt kein negatives Wort und Bullshit, aber egal. Ja, und dann kam das mit der Schule und dann kam das mit der Nazi-Zeit und dann habe ich auch das, was du gerade geschildert hast, erinnere ich mich dran, dieses Gefühl, dass man so hatte, na ja, das war früher in der Vergangenheit. Und dann habe ich
Genau,
aber eins
wie meinst
gemacht. Und dann habe ich aber gefragt, ich weiß, dass ich in der Schule das schon gefragt hatte und da mein Geschichtslehrer mich sehr für gelobt hat, dass ich die Frage überhaupt gestellt habe. Für mich war das Interessanteste, wie konnte es dazu kommen? Und dann hat der Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß er Herr Sütterlin? Ich weiß es nicht mehr genau. Dann hat er gesagt, das sei eine interessante Frage, die der Boris da gestellt wäre, und die Rest der Klasse so, boah, hat er wieder
mein.
gelabert. Und die Antwort war, bevor ich die Antwort sage, ich habe danach mit meinen Großeltern darüber gesprochen und ich habe danach im Westen nichts Neues gelesen von Remarque. Ich habe danach auch Apokalypse Now und solche ganzen Filme gesehen, diese Antikriegsfilme oder Kriegsfilme und so. Und das, was ich von dem Lehrer damals gelernt habe, war für mich immer die Erklärung für all diese ganzen Sachen. Und zwar hat er gesagt, man kann nicht sagen, dass Adolf Hitler schuld war. Er war verantwortlich. Aber Schuld kann man nicht sagen.
Oh, das ist aber klug.
Man kann nicht sagen, dass das deutsche Volk insgesamt Schuld hat, aber verantwortlich hat es sich gemacht. Und der Grund, warum das alles so gekommen ist, und das sagt er, also hat er gesagt, ne, als Geschichtslehrer ist es unsere Aufgabe zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Aber es ist vor allen Dingen unsere Aufgabe, irgendwie das so zu erklären, dass jeder versteht und jeder merkt, wenn es Signale gibt, dass wieder etwas passiert, dass ihr da aufmerksam seid. Das hat er wirklich, also es war, sechste Klasse, sechste oder siebte Klasse war das. Und zwar hat er gesagt, das ist ein schleichender Prozess. Wenn man in einem schleichenden Prozess ist, dann ist das so wie, und ich habe diesen Satz, da habe ich mich neulich dran erinnert, deswegen habe ich in letzter Zeit schon zweimal wieder so aufgebracht und er ist für mich jetzt plötzlich so zum zentralen Satz geworden. Und zwar, wenn ich jeden Tag 50 Gramm zunehme, weil ich ja jeden Tag nur Torte fresse, ne, dann werden wir beide hier nächste Woche sitzen und du wirst nichts merken. Dann werden wir beide hier in 4 Wochen sitzen und du wirst nichts merken. Wir werden hier auch sitzen in 3 Monaten und du wirst nichts merken, weil ich ganz langsam immer fetter werde. Aber du wirst nichts merken. Wenn wir uns ein Jahr nicht sehen, dann wirst du sagen, mein Freund, was ist mit dir los? Du bist aber fett geworden. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass in einem schleichenden Prozess merken die Menschen nicht, was mit ihnen passiert. Und ich habe das so im Blut, dass mich zum Beispiel das, was hier politisch gerade passiert, das, was Frau Faeser an, deswegen rege ich mich so darüber auf. Normalerweise bin ich eigentlich gar kein Mensch, der mit Politik was zu tun haben will. Ich finde das alles für einen Arsch, ehrlich gesagt. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass Politik richtig viel Gutes bewegt. Ich glaube, dass die Politik, wenn sie zur rechten Zeit am rechten Ort die richtigen Leute hat, dass sie dann viel Gutes bewegen kann in eine Richtung. Ich glaube zum Beispiel, dass Helmut Kohl, über den wir alle ganz viel gelacht haben, Birne und bla und hin und her, aber der hat eine Vision vom vereinten Deutschland gehabt. Das hat er auch mit Willy Brandt und solchen Leuten geteilt. Aber der hat es durchgezogen. Der hat zur rechten Zeit am rechten Ort die richtigen Entscheidungen gefällt. Und auch da, was da passiert ist mit dem Geld und Aufbau, Ost und alles das, das sind im Nachhinein weise Entscheidungen gewesen. Und da war es so, dass der Moment da war und dass man jetzt handeln musste. So, Frau Merkel hat auch eine Entscheidung gefällt 2015 und hat dann auch noch gesagt, wir schaffen das und dann auch noch gesagt, jetzt sind sie eben da. Frau Merkel hat aus heutiger Sicht eine große Fehlentscheidung getroffen. Und auch das war ein Prozess 2015, wo es Bäm gemacht hat und dabei war. Das jetzt gerade passiert seit 2 Jahren ist. Wir leben in einer Phase und sorry, mein Geschichtslehrer hat es mir beigebracht und es hat mir keiner bis jetzt irgendwo das Gegenteil beweisen dürfen oder können. Wir leben in einem Prozess der schleichenden Entdemokratisierung unter dem Motto der Demokratie. Da steht überall Demokratie drauf, aber es ist ein dreckiger, falschrum angezogener Mantel mit unglaublich viel Schmutz unten drunter, der zwischen Grün und Braun variiert irgendwie, in meiner Ansicht, denn sie nehmen uns unsere Freiheiten. Und das Erstaunliche ist, es gab jetzt eine Umfrage vom Allensbach-Institut, gerade vorgestern war das, wurde die veröffentlicht. Die Menschen aus der DDR, die die DDR noch als DDR erlebt haben und da so weit waren, dass sie das politisch verstanden haben und die bei der Grenzöffnung da waren und die heute noch leben, die wurden befragt. Ich weiß nicht mehr, wie viele, irgendwie 2000 oder so, wie sie die Situation heute sehen. Und mehr oder minder unisono, also es waren ich weiß gar nicht mehr, 70% oder so haben gesagt, dass, über 70%, das war heute, ist es heute alles schlechter, was die Demokratie angeht, was die Verfassung und alles das angeht. Und dann waren die Einzelpunkte, man darf nicht mehr frei sagen, was man denkt. Das war für die völlig klar, weil die nicht in diesem schleichenden Prozess waren, sondern weil sie mal erlebt haben, wie es geknallt hat und weil sie heute das mit anderen Augen sehen, weil sie aufmerksamer sind. Das gilt für mich auch. Ich sehe das. Ich sehe, wie Frau Faeser da mit schwabbeligen Backen steht und allen Ernstes sagt, dass man auch Sachen verbieten muss, die nicht strafbar sind. Hat die? Ist die irre? Ich merke, wie Menschen sich einer Seite anbiedern, weil sie gerne Karriere machen wollen. Da biedern sie sich so einer linken, mit Menschen, die mir gegenüber ganz andere Sachen sagen, bieten sich so einer linken Mischpoke an, damit sie in deren Windschatten was machen dürfen, Sendungen produzieren dürfen, sich äußern dürfen, Vorträge halten dürfen, in Firmen arbeiten dürfen, die permanent die Regenbogenflagge und alle möglichen anderen Flaggen schwenken. Da lügen die, um dazuzugehören. Und genau das hat unser Geschichtslehrer uns erzählt, hat im Prinzip den Zweiten Weltkrieg, die Nazi, das ganze Ding hat das ausgemacht. Genau das, genau dieses Ding. Sich anbiedern, einer Sache dazugehören zu wollen, dieses Gefühl, gemeinsam mit der Fackel zu stehen, gemeinsame Zeichen zu etablieren, Geheimcodes zu haben, dieser ganze Zauber. Das ist ein schleichender Prozess. Und das ist für mich so das Ding, was ja nämlich heute so umguck, auch was Kriege angeht und so, ne? Kriege waren für uns beide doch, als wir jung waren, indiskutabel. Das war furchtbar. Da ist ein Krieg, da schießen sich Menschen tot, ey. Paar hundert Kilometer von entfernt passiert das heute. Und alle sagen, der Russe ist schuld. Wir machen das ja gegen den Russen, weil der böse Russe angegriffen hat.
Aber weißt du, was total interessant ist, wo du das gerade sagst? Also Kriege, das ist da tatsächlich für uns war das unerklärbar. Also für mich auch als Kind, wo ich immer dachte, und zwar meine ich jetzt als Kind, das kann doch nicht angehen. Da muss ja, wir wissen das doch alle, dass Waffen töten. Warum macht man das? Aber ist das nicht eigenartig, dass man als erwachsener Mensch dieses Bild ist irgendwie weggewischt. Das ist mit der Kindheit verschwunden. Das macht keinen Sinn mehr, dass man, weißt du, heute würdest du dich nicht so naiv dahinstellen und würdest sagen, ja, Waffen töten und das bringt doch nichts, weil heute werden die Konflikte sind so kompliziert und das waren sie früher bestimmt auch. Aber heute versucht man
Wahnsinn.
das rationell irgendwie, oder wie sagt man, rationell, das irgendwie zu erklären. Man versucht Argumente zu finden. Früher war einfach als Kind war Krieg einfach sinnlos. Man wollte nicht.
Naja, aber guck mal, bei der Nazi-Zeit, ne? Bis heute gibt es doch diesen Satz, ne? Ja, aber der hat tolle Straßen gebaut. Der hat für Arbeit gesorgt. Ja. Aber in diesem fließenden Prozess und in dem Denken an sein eigenes Glück und sowas alles, ne, ich habe wieder Arbeit, ich kann hier Straßen und kriege reiches Geld dafür, ich bin beim Militär, schöne Klamotten habe ich an und bin angesehen und so. Das sind individuelle Entscheidungen in einer großen Menge, in einem fließenden Prozess. Und das passiert heute in anderer Art und Weise auch. Und was Krieg angeht, sie haben uns ja, also die Grünen, gerade die, eine Partei, die ihre Wurzeln hat in der Antikriegshaltung gegen Krieg, keine Waffen in Kriegsgebiete. Das ist deren DNA sozusagen, ja. Und die haben sich selber was ausgedacht, was sie uns alle eintröten und was einfach viele Menschen glauben, dass es einen moralisch positiven Krieg gibt.
Und
Es ist total positiv, den Russen zu erschießen.
es macht an dieser, genau, es macht an, genau an diesem Punkt macht es nämlich auch, sollte man vielleicht tatsächlich mal hervorheben. Es ist so, wenn eine Partei an der Macht ist und es passieren solche Dinge und die versuchen dann zu erklären, warum sie den Krieg führen müssen und warum sie Waffen liefern müssen und warum, 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 dann ist das purer Machterhalt. Was sie
Ja.
dann tünchen mit, Werte verteidigen und Moral und so. Damit möchte ich allerdings jetzt auch nicht sagen, ich bin da nicht so drin, dass dieser Krieg völlig unnütz ist. Aber ich würde, also der Ukraine-Krieg, aber ich würde am liebsten trotzdem mit meinen Kinderaugen drauf gucken und sagen, nein, eigentlich ist er nicht würdevoll. Habe ich was no Tolles übrigens auch gehört neulich. Also er ist eigentlich nicht sinnvoll, dieser Krieg, weil es Tote gibt. Und ich habe ein tolles Zitat. Ich bin neulich gefragt worden von einer Zeitung, für die habe ich ein Interview gegeben, die heißen Demokratischer Widerstand.
Ja,
Für die habe
interessant.
ich, ja, für die hab ich ein Interview gegeben und ein längeres. Und dann bin ich aber jetzt wieder angerufen worden, ob ich nicht ein kurzes Statement hätte zum Thema behindertenfeindliche Witze und Lug und was weiß ich. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, das Thema haben wir durch. Aber ich fand interessant, dass der dann sagte, wir haben Nikolai Binner auch gefragt. Nikolai Binner ist ja der Comedian, der wie ich auch gerne gecancelt wird und so. Das ist ja so Wie sagt man denn so? My Buddy, also das ist so
Ja,
mein, ein Kumpel von mir. Und was
Gesinnungsgenosse.
hat der gesagt? Weißt du, was der gesagt hat?
Nee.
Er hat gesagt, viel wichtiger als die Frage, ob Witze behindertenfeindlich sind oder nicht, ist doch die Frage, ob es Sinn macht, tagtäglich neue Behinderte zu produzieren.
Hat er recht.
Ist das nicht geil? Damit meint er tatsächlich diese Anspielung auf Ukraine-Krieg.
Ja.
Viel wichtiger, als sich Gedanken darüber zu machen, ob man Witze über Behinderte macht, ist, dass man sich Gedanken darüber machen soll, ob es sinnvoll ist, Behinderte täglich neu zu produzieren.
Da habe ich doch für dich direkt noch einen in der gleichen Richtung, fand ich auch total spannend. Ich habe neulich mehr oder minder im Plappermodus, habe ich was gesagt und habe hinterher gedacht, das hast du echt toll gesagt. Und zwar habe ich gesagt, bei den Witzen über Behinderte, genau wie bei den Witzen über Farbige, über Ausländer, über keine Ahnung, egal was Witze, ja, irgendwelche, die vermeintlich diskriminierend sind. Also habe ich dann gesagt, wenn ich das erzähle, ich finde es nicht schlimm. Ich kann alles erzählen, weil
Ja.
ich ja keine schmutzigen Gedanken habe. Der mir vorwirft, dass das etwas Schmutziges ist, der hat doch die schmutzigen Gedanken. Der ist doch derjenige, der über Behinderte nachdenkt als Menschen, die nie anders sind als andere. Der ist doch, der das nicht als selbstverständlich nimmt, dass jemand nicht inkludiert, integriert und sonst was alles ist. Das sind die anderen. Wenn ich sage, ja, gib mir mal einen Negerkuss, denke ich weder an einen farbigen noch an irgendwie eine Diskriminierung. Ich denke an etwas total Leckeres mit zart-bitter Schokolade außenrum und feiner Crema innen drin. Daran denke
Ja,
ich, was
ja.
total Positives. Wenn jemand daraus macht, dass es etwas Negatives ist, dann hat der eine verdorbene Fantasie.
Also es ist ja noch schlimmer, denn ich habe ja da meine Michaela, mit der ich ja oft spreche und so, die hat mir das mal vor Ewigkeiten mal erzählt. Das haben wir aber auch schon im Podcast schon ein paar Mal gehabt. Wenn man diese ganzen Weigerungen über diese Witze, diese Ausgrenzung über Witze, das Thema behinderte Witze zum Thema zu machen, statt sie einfach in der Masse der Witze zu lassen, also. Witze sind eben Witze, aber nein, man nimmt sich da diesen Witz jetzt raus und man versucht da irgendwas dran zu finden. All diese Bestrebungen sind eigentlich immer wie Angst, dass einem selber dieses Schicksal widerfährt. Das finde ich total interessant. Das hat Michaela mal gesagt. Man kann das alles abschälen, alles, also was draußen rum ist. Der eine sagt, das darf man nicht, das soll man nicht, das ist menschenverachtend, das ist alles. Wenn man alle Pellen abgepellt hat, bleibt übrig die pure Angst, selber in so einer Situation zu sein und deshalb möchte man diese Witze nicht hören oder möchte das, dann möchte man das dauernd zum Thema machen. Aber mir ist
Glaube ich
vorhin noch
auch.
was eingefallen, als du gesagt hast, dick werden ist ein schleichender Prozess.
Obacht. Obacht.
Weißt du, was ich bin, wo ich gehe, jeden Tag eine Stunde mit dem Hund, wenn ich noch zu Hause bin und dann resümiere ich immer, was ich so erlebt habe. Und ich war in
Ja.
Stuttgart und ich war in Bielefeld und ich war in Bonn im Pantheon und ich war auf Sylt. Ich mache ja anschließend immer Fotos. Und an jedem dieser Spielorte hat irgendeine Frau, die neben mir stand, zum Foto gesagt, Bauch einziehen. Das habe ich vorher gedacht, dass es mir Mut ging sein. In jedem Ort hast du jetzt ein Foto gemacht und jedes Mal hat jemand gesagt, Bauch einziehen. Und dann habe ich das weitergedacht und dann habe ich gedacht, die sehen mich ja nur selten. Die sehen mich ja nur einmal im Jahr oder so, manche Leute. Da waren bestimmt welche dabei, die gedacht haben, als ich auf die Bühne kam, boah, ist der dick geworden.
Meinst du, das haben Menschen gedacht? Nein, das haben Menschen nicht
Aber
gedacht.
ich glaube, dass viele gedacht
Ja.
haben, es war genau die, die gesagt haben, jetzt ziehen Sie mal bitte fürs Foto den Bauch ein. Das waren genau die gleichen, die gedacht haben. Der ist aber dick geworden. Ach ja. Hast du ein Thema? Sonst, ich habe noch zwei Themen aufliegen.
Ja, gib Gas. Ich habe auch ein Thema, ein interessantes, nur menschliches Thema, aber let's go.
Ich habe noch, also ich habe zwei Themen noch. Ich habe noch das Thema, ich habe das nur gehört oder gelesen und dachte, ich glaube das nicht. Und ich weiß auch nichts darüber. Mal gucken, ob du was darüber weißt. Serdar Somuncu. Du weißt nichts drüber, sonst würdest du das jetzt sagen. Du
Nein.
würdest jetzt den Satz beenden.
Nein.
Serdar Somuncu geht mit einem Kollegen auf Tournee. Also jener Serdar Somuncu, der gesagt hat, er hört auf der Bühne, er macht nichts mehr auf der Bühne und so, was ich ja damals, wo ich so dachte, ach, ich weiß nicht, Spiel doch, wenn du überzeugt bist von dem, was du tust, spiel das doch in kleineren Bühnen, wenn diese ganze Känzelei und die Meckerei da ist. Das mache ich ja auch. Spiel doch einfach in
Ja.
kleineren Bühnen, statt einfach zu sagen, nein, ich gehe gar nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, mich da dauernd zu streiten. Dieser Serdar Somuncu geht jetzt wieder auf Tournee und sehr wahrscheinlich in größere Hallen, weil er sich jemanden dazugesucht hat, mit dem er zusammen auf Tournee geht. Und du musst jetzt raten, wer das ist.
Luke
Nein, das will ich ja noch verstehen. Nein. Oliver
Mockridge.
Pocher.
Nein.
Doch.
Okay, da haben sich ja zwei gefunden und also die zusammengehören. Also das ist ja ein ganz natürlicher Prozess sozusagen, dass die beiden zusammen sind. Das ist ja erstaunlich
Oliver
da.
Pocher und Serdar Somuncu gehen auf die Nähe. Also ich weiß, dass du den Oliver Pocher nicht so gerne magst. Ich habe ihn privat ja kennengelernt und finde ihn ausgesprochen charmant und nett. Ich glaube, was er da macht, er ist halt ein Marketing-Genie und weiß irgendwie und hat Nerven wie Drahtseile, dass er immer mit diesem platten Quatsch da irgendwo anecken will und immer und sich selber inszeniert bis zum Gehen. Das ist, wäre mir auch tatsächlich eine Spur zu viel, aber kann er von mir aus machen. Aber dass jetzt Pocher mit Serdar Somuncu, der ja wirklich durchaus sinnvolle Gedanken hat und auch Gutes im Schilde führt und auch die Freiheit der Kunst frei hält. Aber dass die beiden auf Tournee gehen, das finde ich. Und ich schwöre dir, die werden jetzt die Hallen füllen und die werden so, jeder wird sich vom anderen befruchten lassen. Vielleicht, Serdar lässt sich so ein bisschen plumpen Quatsch von Pocher machen und Pocher macht ein bisschen politischen Quatsch von Serdar Somuncu und das wird eine Tournee, wo ich tatsächlich, muss ich dir sagen, ich bin schon gespannt drauf, das wird dann heißen, so, die rechnen jetzt richtig ab. Dagegen ist Luke Mockridge eine Fliege und ich eine Obstfliege. Die werden so dermaßen aufräumen. Und das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt positiv denke, doch im Grunde genommen denke ich positiv darüber. Was ich halt schade finde, ist, ich wäre auch gerne mit Serdar Somuncu auf Tournee gegangen. Weißt du, wie ich meine? Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob, also wenn Florian Silbereisen zusammen mit Rammstein auf Tournee geht, dann weiß ich nicht genau, ob das wirklich jemand nutzt. Ich meine, die einen kommen wegen Rammstein, die einen kommen wegen Florian Silbereisen, aber ich glaube, die Schnittmenge, die ja im Endeffekt das Publikum ausmacht, ist zumindest schwierig. Das ist jetzt hier ein bisschen krasser natürlich, als es jetzt hier der Fall ist, aber
Aber das stimmt schon, das ist ein guter Vergleich.
Für mich ist das so, dass ich gar nicht, also wenn alle halb zufrieden sind, ist das wahrscheinlich nicht hilfreich. Abgesehen davon, dass ja beide im Verkauf alleine jetzt nicht so toll sind.
Ja, aber
Also,
die kriegen dann wieder große Hallen
ja, aber
voll.
jetzt überleg mal, du hast, also das ist ja, ne, ich weiß nicht, ob das, also ich keine Ahnung, ich weiß, dass in der Musik das jetzt auch passiert, nur in der Musik, also weil tatsächlich diese Initialkosten für Live-Konzerte und so natürlich extrem hoch sind, obwohl Musiker jetzt nur noch verdienen mit Live-Performance. Also probieren also Gruppen oder Künstler gleichen Schlages jetzt zusammen auf Tournee zu gehen. So. Also, du hast ein Wacken-T-Shirt an, ne? Wacken ist nichts weiter als ein Beispiel von einige Bands gehen zusammen auf Tournee an einem Ort. So, das kann man jetzt natürlich auch so machen, dass man drei, vier Bands zusammennimmt und die gehen zusammen tatsächlich dann nach Wacken und fahren noch in den hier in Nürburgring und sonst irgendwas alles. So, und das wird in Zukunft mehr passieren. Dass die Comedians das auch machen, kann ich verstehen. Mario Barth muss das nicht, der macht die Hallen alleine voll. Aber ich meine, schon in der zweiten Reihe, also auch der Caroline Kebekus, bin ich gespannt, was die in Zukunft noch für Hallen voll macht, alleine für Geld. Und wenn die dann mit Michael Mittermeier auf Tournee geht, ist das eine gute Kombi. Jetzt mal als Beispiel. Also zwei, die vielleicht eine 2000er Halle machen oder eine 5000er Halle, machen dann vielleicht eine 20.000er Halle und sparen Geld und verdienen mehr. Also so eine Kombination. Und du kannst ja nicht, musst ja nicht zu zweit, kannst ja auch zu dritt machen zum Beispiel oder so. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ob die beiden zusammen, ob das funktioniert.
Wir können das ja mal auseinandernehmen. Also ich, wenn es dann gelaufen ist. Ich gönne den beiden das. Ich finde
Ja.
den Versuch klug, mutig, mehr mutig als klug. Mutig finde ich das. Und ich bin total gespannt auf die Kritiken.
Also ich muss sagen, jetzt, was Olli Pocher zum Beispiel angeht, ne? Ich finde ihn, also sagen wir so, ich kenne ihn ja persönlich jetzt, ich habe ihn einmal getroffen und da war er unfassbar flüchtig und arrogant, aber das war Sign of the Times, das war in der Zeit so, das ist einfach so, das ist auch lange her oder länger her. Und er hatte da auch andere Probleme, ehrlich gesagt. Das war das eine. Das zweite ist, das, was ich mir angucke, was ich von ihm lese, ist zu 90% Sachen, die ich total scheiße finde. Ich war bei seiner Show, ich habe mir die angeguckt, weil ich will ja schließlich mitreden. Das fand ich unterirdisch. Aber da waren Menschen, die hat das Spaß gemacht. Und insofern sei es von Herzen ihm gegönnt. Wenn er da Leute glücklich mitmacht und die das toll finden, bitteschön. So, ich finde halt diese ganzen, dieses private Zeug, und ich finde auch die Art, mit Skandalen umzugehen und nur auf dem Rücken anderer Menschen Applaus abzuholen. Ich finde, also ich bin jemand, der sich am laufenden Band Ideen klauen lässt und immer sagt, also mir ist das egal, wenn jemand meine Ideen klaut, weil mir fällt was Neues ein. Im Gegensatz zu dem, der sie mir geklaut hat, der kriegt nie wieder was von mir. So ganz einfach. So, und jetzt ist das Problem an der ganzen Geschichte, sag mal, dass Olli Pocher, wenn du jetzt abziehst, andere Menschen, dann gibt es keinen Olli Pocher. Der hat Britney Spears nachgemacht in der schwierigsten Zeit, immer auch Leute, die gescheitert sind. Er nimmt sich immer gescheitert und haut noch immer einen oben drauf und sowas alles. Und wenn er mal selbst auf den Kopf kriegt, dann fängt er sofort an zu jammern und zu klagen. Also tatsächlich ist das, für mich ist das tatsächlich so, dass ich das sehr unangenehm finde. Also wirklich ernsthaft sehr unangenehm. Und aber das ist, wenn es Menschen, was zählt am Ende? Wenn die beiden jetzt ein Stadion füllen und da sind 20.000 Leute, die glücklich sind, have a nice day. Herzlich
Ja,
willkommen. Super, gut
ich bin
gemacht.
total gespannt. Bin total gespannt. Ja, das nächste Thema, was ich habe, ist ein Thema, da war ich gar nicht drin. Das habe ich nachts geschaut im Fernsehen und war verdattert. Konnte dem aber nicht mehr folgen, weil ich einfach viel zu müde war und bin danach, habe es dann auch ausgemacht, bin ins Bett gegangen und ich habe am nächsten Tag die Proteste gehört bei Twitter, weil man wieder mal Leute eingeschleust hat ins Öffentlich-Rechtliche. Weißt du, was ich meine?
Die 100?
Genau. Du hast das geguckt, du hast ein Video gemacht dazu.
Also, das ist mein Thema heute auch, weil was da ist ja danach noch was passiert. Da machst du dir keine Vorstellung. Also,
Also erklär mir doch bitte mal erstmal diese Sendung.
die Sendung funktioniert im,
Lass
also
der ganz
die,
moderieren, als
ja, die,
produziert.
also die, ja, pass auf, die Sendung. Im Prinzip ist es erstmal keine neue Sendung, sondern es ist eine alte Sendung, ein altes Format. Ich glaube, es ist sogar ein holländisches Format oder ein belgisches, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Im Wesentlichen geht es darum, dass du ein Thema hast und dann gibt es eine Spielfläche sozusagen. Du hast 100 Menschen, willkürlich gewählte, durchschnittliche Deutsche, die dem Durchschnitt Deutschlands entsprechen oder des Landes, wo das stattfindet. Und dann stellst du gesellschaftlich relevante Fragen. Jetzt mal als Beispiel, finden Sie Homosexualität verwerfenswert? Ja, machst du meinetwegen die Sendung in der Türkei. Dann hast du einmal von null, also hast du null, das ist, du hast keine Meinung, und dann geht es nach links, eins, zwei, drei Stufen nach links, da ist es dann meinetwegen ja, du findest es verwerfenswert, und dann gibt es auf der anderen Seite eins, zwei, drei Stufen, du findest es nicht verwerfenswert. Und dann hast du 100 Leute, du stellst die Frage, die 100 Leute gehen aufs Spielfeld und verteilen sich je nach ihrer Meinung. Ich habe keine Meinung, ich bin ein bisschen der Meinung, dass es scheiße, ich bin ganz doll der Meinung, dass es scheiße ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben genau andersrum. So, das ist das Spielprinzip. Dann war da Checker Tobi noch am Start, der andere Moderator, der Gildo Zamperoni oder so, keine Ahnung, ich vergesse den Namen immer wieder, wie er richtig heißt. Der war der Moderator, der richtige Moderator, aber es gab eben noch dann den Tobi-Checker, ein linksradikaler Angestellter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich sage das deswegen so, weil er eigentlich ja für Kinderfernsehen zuständig ist, aber immer wenn es um Klima, um Kleben und alles das geht, da ist er ganz vorne mit dabei und muss unbedingt seine linke Meinung rauskräuten, wie man das heute so macht, wenn man bei den öffentlich-rechtlichen Veranstalten Karriere machen will. So, der Plassberg hat den ganzen Scheiß produziert, der hat diese Lizenz dafür, und der Plassberg ist ja der Hart aber fair für gemacht hat, nicht nur moderiert, sondern auch produziert. Er
Genau.
hat das an seinen linken Gesinnungsgenossen gegeben, dem Freund von hier, wie heißt sie, die Klimakämpferin
Luisa Neubauer.
Luisa Neubauer, genau, und hat das dem
Klamroth
gegeben.
heißt der. Der heißt
Klamroth, genau,
Klamroth.
der Kollege Klamroth. Und der Kollege Klamroth, also ja praktisch Arm in Arm mit Herrn Plasberg, wir sind ganz auf der linken Front und auf der öffentlich-rechtlichen linken Front unterwegs. Aber was machen die Linken untereinander? Sobald es um die Kohle geht, hauen sich gegenseitig den Schädel ein. Also hat Herr Klamroth Herrn der Dings da, Herrn Plasberg, rausgemobbt mit seiner Produktionsfirma. Und Herr Plasberg wiederum möchte jetzt was Neues produzieren und möchte natürlich der ARD beweisen, dass er auch wirklich richtig toll linkes Programm machen kann, was hilft, der Entdemokratisierung dieser Gesellschaft zu verhindern. Also hat er diese Sendung die 100 gemacht. Und vor einer Wahl, vor der Wahl in Brandenburg, macht die ARD eine Sendung, wo es darum geht, um die AfD, ob die AfD, ob man das wählen darf und so weiter. Es geht um das Image der AfD eigentlich. Was darf die AfD? So. Und dann sind da Leute, und jetzt kommt der Unterschied zwischen anderen Menschen und mir. Ich habe mich natürlich erkundigt bei Ansager und Schnipselmann, deswegen habe ich auch in meinem Beitrag immer diesen Namen schön gesagt. Ich kenne halt blöderweise zwei Leute und die waren dabei. Und dann habe ich die gefragt. weil nämlich Nius und andere vorher schon erzählt haben, da wären ja gekaufte Leute drin und so, ne?
Genau, das war das, was ich ja auch gelesen habe. Ja.
Nein, also es ist nicht so, dass alle diese Menschen, die da waren, gekauft sind. Es ist auch nicht so, dass die Menschen kollektiv gebrieft worden sind. Aber sehr wohl gibt es einen Menschen, der jetzt behauptet, er wäre da ganz freiwillig oder so ungebrieft, einfach nur aus Interesse zu dieser Sendung gegangen, bla bla bla, ja. Sorry to say, das sagen andere Menschen, die vor Ort waren, anders. Und wenn dann jemand kommt und sagt, er war am Anfang ganz doll für die AfD und sieht da überhaupt kein Problem mit der AfD, also auf plus drei pro AfD sozusagen, und ist plötzlich auf der ganz anderen Seite, minus drei AfD, und sagt dann folgenden Satz, auf die Frage, ne, warum haben Sie denn gewechselt? Sie waren doch vorher ganz drüben und so, ne? Dann sagt er allen Ernstes, ja, diese Sendung hat mir gezeigt, die AfD ist ein Wolf im Schafspelz. So. Dann haben natürlich alle gesagt, Alter, was ist das denn? Und der ist ja gekauft und hin und her. Da haben sie rausgekriegt, von welcher Castingagentur der kommt. Ja, der hat schon mal für die ARD gearbeitet, war mal Statist im Tatort, war in irgendwelchen anderen Shows und so weiter und so fort. Ist auch egal. Er war nicht der Einzige, es waren auch noch andere Leute da. Die Information, die ich bekommen habe zu dem Thema, war, da sind einige Leute richtig gut gebrieft worden, weil man natürlich auch probieren wollte, eine Meinung zu kreieren. Nämlich eine Meinung, dass die AfD überhaupt nicht geht. Und das vor der Bundestagswahl. Ich komme, Bundestagswahl, vor der Wahl in Brandenburg. Ich komme aus einer Zeit, ja, wo sämtliche Unterhaltungsformate vor Wahlen keine Politiker eingeladen haben, damit die keine Fläche bekommen. Schon ein halbes Jahr vorher wurden keine Politiker mehr eingeladen. Alle großen Unterhaltungsshows Deutschland, kein Mensch, kein Politiker ist jemals dahin gekommen, weil man zusieht, dass man das Volk nicht beeinflusst. Hier, eine Woche vor der Wahl, eine so dermaßen einseitige Sendung. Dann gibt es Leute, auch aus meinem unmittelbaren Umfeld, die mir auch noch ganz viel verdanken, die dann die Unverschämtheit besitzen, eine Sendung zu machen, nachdem ich mal gesagt habe, dass ich das nicht in Ordnung finde und habe das auch krass formuliert. Was auch mein Recht ist, weil ich ja zufällig Quellen habe, die andere Leute nicht haben, ja, sorry to say. Und ich habe auch Nius zitiert, weil Nius das eben auch gemacht hat. Auch die kennen die gleichen Leute wie ich. Also zumindest einer von denen ist, weiß ich, dass der mit denen auch Kontakt hatte, weil er es mir erzählt hat. So, und dann stellen die sich jetzt hin und sagen, ja, der Brand ist ja die größte Enttäuschung aus der Fernsehbranche, weil er sowas sagt. Ich sage es deswegen, weil es so ist. Fertig, aus. Und ich finde es unmöglich, dass eine Sendung eine so, also offensichtlich offensichtlich einseitig orientierte und richtungshinweisende Sendung vor der Wahl stattfindet. Das ist eine Unverschämtheit. Und das Ganze unter dem Aspekt, es entspricht nicht der Wahrheit, dass man die AfD nicht wählen darf. Sie steht auf dem Wahlzettel. Weil sie da steht, die steht da deswegen, weil sie zum demokratischen Spektrum gehört, also darf man sie wählen. Alles andere ist Verrat an der Demokratie und genau das, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich ein schleichender Prozess. Wie schön es ist, und ich erinnere mich dran, hier in Hamburg bei der Demo neulich gegen rechts, wo alle auf der Straße waren und sich geliebt haben und gemeinsam angestoßen haben mit 12 Mark teurem Kaffee vom Starbucks um die Ecke, ja, da haben sie Kinder auf einen Planwagen gestellt. Übrigens in einer Demo, wo es immer gegen Hass und Hetze, gegen Hass und Hetze. Und da standen Kinder auf dem Planwagen, 20, 30 Stück zwischen 3, 4 Jahren und 8, 9, 10 Jahren und haben gesungen, ganz Hamburg hasst die AfD, ganz Hamburg hasst die AfD. So, das ist DDR 2.0 oder noch zurück. Ich will nicht, dass du dreut sagen musst. Ja, also das geht überhaupt nicht. Ich bin, toll, dass wir so angefangen haben, die Sendung. Ich komme aus der Geschichte von meinem Geschichtslehrer. Schleichender Prozess, langsam, immer mehr Zeichen. Und ich sehe das. Und das, was da passiert mit der AfD, ist genau der Prozess. Früher hat man ja auch gesagt, die Nazis, ne? Natürlich kannst du die SPD wählen. Gar kein Problem. Wähl sie doch einfach. Gut. Du musst mit den Konsequenzen leben. Und genau das passiert hier auch. Wenn du AfD wählst, dann wirst du bei der Bundeswehr rausgeschmissen, bei Behörden rausgeschmissen, bei der Polizei rausgeschmissen, da wirst du gejagt, gehetzt, gemacht, getan, dein Auto wird mit Buttersäure bespritzt und nichts passiert. Du kannst an deinem Stand geschlagen werden, keine Sau sagt irgendwas. Aber wehe, es erwischt einen von der angenehmen Partei, dass die meine Backpfeife bekommen, was ich total daneben finde, überhaupt Menschen anzugreifen, finde ich daneben. Aber wenn ein SPDler geschubst wird am Wahlstand, ist das 3 Seiten Headline und ein Brennpunkt. Wenn AfDler zusammengeschlagen wird und sein Auto wird mit Buttersäure bespritzt und seine Bude wird angezündet, ja, was passiert dann? Dann ist Risiko. Passiert einfach, muss man wissen. Gar kein Problem, ihr könnt die Partei wählen. Und das finde ich das Dramatische. Und diese Sendung war, und wenn du die Sendung anguckst, und ich empfehle jedem, habe ich auch immer von Anfang an gesagt, guckt euch die Sendung an, macht euch einen eigenen Eindruck, lasst euch von mir nicht beeinflussen. Ich habe das wirklich als eine, das war für mich der schwarze Kanal. Ich habe dann gesagt, ein bisschen überzogen, hat mir dann auch vorgeworfen. Ich habe dann gesagt, ja, das ist hier, die haben gelernt beim nordkoreanischen Rundfunk. Finde ich, kann man als Satire sagen, finde ich lustig. Haben sie dann gesagt, ja, also Riesenenttäuschung. Der Brandt hat gesagt, die hätten beim nordkoreanischen Rundfunk eine Riesenenttäuschung. Was ist der Brandt für ein Unmensch? Quatschkram. Ich darf sowas sagen. Ich habe mit Nordkorea nichts zu tun. Ich darf überziehen. Das ist meine Aufgabe und meine Pflicht, um aufmerksam zu machen darum, dass das überhaupt nicht geht. Und das Wichtigste ist, unabhängig von der miesen Qualität der Sendung und der Einseitigkeit, dass sowas vor einer Wahl gesendet wird. Das ist Unverschämtheit. Fertig aus.
Ja, und ich kann dir ja sagen, ich habe selber mal so eine Sendung gemacht. Moment, ich suche hier gerade mal was. Ich habe selber so eine Sendung ja mal mitgemacht. Und zwar hieß die 13 Fragen. Die war bei ZDF Neo oder was weiß ich. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, deshalb, dass dieser Schauspieler da, dieser Komparse da zum Schluss die Seiten gewechselt hat und dann ja anscheinend auch noch passend genau am Schluss, so als Schlusswort der Sendung, was möchten wir dem Publikum mitgeben? Nämlich, dass da jemand überzeugt wurde. Das war ja so, ne? Der war am Schluss dran, ne?
Ja. Ja, es waren mehrere, es waren zum Beispiel auch ältere Damen wurden dann befragt, ne, und die haben dann gesagt, ja, trotzdem, sie sind halt nur Protestwähler. Also auch das war interessant, dass sie dann sagen, okay, das sind nur Protestwähler. Die Frau stand plötzlich so als Dummi da, weil sie eben nur Protestwählerin ist und so, ne? Was total gefehlt hat, ein Aspekt hat einfach gefehlt. Was ist gut an der AfD?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein
Ja.
Experte. Ich bin auch nicht verantwortlich für die Sendung. Wenn ich die Sendung gemacht hätte, dann würde ich Menschen haben wollen, die mir sagen, warum bist du für die AfD? Was ist gut an denen? Nennen wir einen guten Politiker. Und wenn jemand dann gesagt hätte, die Frau Weidel hat gerade in der letzten Bundestagsdebatte die beste Rede gehalten, da hätte ich gesagt, jawohl, ist so. Hat sie. Ich kann es nicht ändern.
Ja.
Mir egal, bei welcher Partei die ist. Hat sie.
Die haben einfach Angst, dass es dass jemand was Gutes über die AfD sagt, weil sie möchten sie ja dissen. Und als ich kann also sagen, für mich ist das wieder natürlich, dass jemand sich nach so einer Sendung überzeugen lässt. Ich war in dieser Sendung 13 Fragen von ZDF Neo und ich habe gemerkt, dass da wurde aufgeweicht, so, also man war vielleicht in seiner Ansicht nicht mehr ganz so extrem oder nicht ganz so sicher, aber man hat niemals, niemals die Seiten gewechselt.
Nee, genau.
Niemals. Also das war so, dass man gesagt hat, okay, das sehe ich jetzt ein, ich gehe einen Schritt zurück. Oder nee, das ist überhaupt nicht meins, da bin ich total dagegen, ich gehe ein Thema, Schritt nach vorne. Aber niemand hat da die Seiten gewechselt. El Hotzo war übrigens auf der anderen Seite und ich war, also der war in der Hass und Hetze und gibt's Cancel Culture und so. Er war auf der Seite, ja, das ist auch richtig, es gibt keine Cancel Culture und bla bla bla. Und ich war auf der anderen das lebende Beispiel dafür, dass es Cancel Culture gibt. Und es war wirklich so, dass ich immer nach vorne und zurück, nach vorne und zurück. Ja, aber wir haben nicht die Seiten gewechselt. Niemals. Was mir übrigens jetzt noch.
Da sind lauter Menschen, die also vor allem auch wie der Typ dann gesagt hat, ne, ja, ich habe durch die Sendung gelernt, weißt du, ich habe das, ja, ich habe es, die AfD ist ein Wolf im Schafspelz. Ich meine ganz ehrlich, für wie blöd halten, also es ist wirklich, das Empörende ist, für wie blöd sie uns halten. Ich finde schon ganz schlimm übrigens, dass in den Nachrichten, in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten, die wir für teuer Geld bezahlen, dass da ganz viele Aspekte fehlen. Ich weiß es ja alles gar nicht besser. Ich bin ja auch angewiesen auf Informationen, die ich kriege. Aber ich merke immer mehr, dass alternative Medien, wenn ich die gegenüberstelle, also ich bin ja nur Konsument, ne? Ich bin ja nicht drin in den meisten Themen. In diesem Thema bin ich halt zufällig ein bisschen tiefer drin. Aber sonst gucke ich mir an, was sagen die und was sagen die. Und dann probiere ich irgendwie so eine Meinung. Und dann entstehen bei mir, zumindest seit Corona, habe ich so viele Fragezeichen. Gestern hat Herr Lauterbach gesagt, durch die Impfung kann man Long-Covid kriegen. Ihr stellt das mal vor. Das ist doch irre. Und dann sage ich, hat vielleicht vorher ARD und ZDF nicht gründlich recherchiert? Haben sie vielleicht nicht alles erzählt? Haben sie vielleicht einseitig berichtet? Waren sie vielleicht im Interesse der Regierung irgendeiner anderen Interesse unterwegs? Der Verdacht rückt nahe. Und ich sage es wieder, schleichender Prozess.
Ja.
Man muss sich nicht aufregen über so Kleinigkeiten. Man muss sich über Sendung gar nicht aufregen. Aber wenn die Sendung ein Teil eines gefährlichen, schleichenden Prozesses ist, sollte man sich schon aufregen, weil irgendwann muss jemand diesen Prozess stoppen und wir müssen zurückkehren zu dem, was Grundgesetz und Verfassung in Deutschland sagen. Und nicht Frau Faeser erlauben, dass sie permanent am Grundgesetz und einer Verfassung rumschraubt mit ihrem Kumpel Haldenwang, ja, der überhaupt mit Verfassungsschutz überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ein Mensch, der die Verfassung kaputt macht. Die existierende gute deutsche Verfassung und das Grundgesetz.
Ja, es ist tatsächlich, also dass dieser schleichende Prozess, das ist schon echt ein Argument. Man merkt das ja auch an anderen Stellen. Ich habe da gerade noch mal ein Thema aufgetan. Das hat hiermit zu tun. Hast du das gehört, was in der Taz gestanden hat, hier mit den
Nee. Nee.
Die schleichenden Prozesse. Also wir können diesen Podcast tatsächlich heute nicht 95 nennen oder 94, was dran ist, sondern der schleichende Prozess. Du weißt, dass die Linken und die Grünen natürlich sind ja auch links, dass die das Gender-Thema versucht haben, ins Volk zu drücken. Mit allen Mitteln, mit allen propagandistischen Mitteln sollte das Gendern reingerückt werden. Wenn du jetzt, und es wird ja überall dann auch an vielen Orten praktiziert, und es gibt auch nicht unbedingt eine Freiwilligkeit, und wenn du jetzt aber sagst, das Thema Gendern, wirst du sofort abgewalzt und dir wird sofort gesagt, na, die Rechten immer mit ihrem Gender-Thema. Das weißt du,
Ja, ja,
du
ja.
weißt, dass die Kritik zur Migration, da sind wir ja jetzt weiter, wurde auch von den Linken reingedrückt. Die CDU war
Ja.
so links, dass sie das auch ganz laut gemacht haben, das Thema Widerspruch nicht geduldet haben. Und jetzt ist das zwar schon wieder vorbei, aber es gab die Zeit, wenn du gesagt hast, wir wollen über Migration, ja, die Rechten immer mit ihren ausländerfeindlichen Sachen. Jetzt reden ja alle drüber. Also das haben wir schon wieder vorbei, dieses Stadium.
Ja.
Ich habe nämlich noch ein Beispiel, wie die so arbeiten, was die so für krasse Sachen ins Volk drücken, und wenn du dich dann darüber aufregst, bist du wieder rechts. Und zwar, Moment.
Oh war ja, oh war ja, oh war ja.
RaucherInnen sind eine Minderheit, eine gefährliche Minderheit, aber auch Kranke. Rauchen ist zutiefst unsolidarisch. Es ist unlinks. Auch andere zahlen dafür den Preis. Es ist eine individualistische Praxis, die das eigene Vergnügen über das kollektive Gemeinwohl stellt. Zigaretten sind schwelende Stäbe des Neoliberalismus, die von der Regulierung lebt, die von Deregulierung leben und Big Tobacco noch reicher machen. RaucherInnen brauchen Hilfe und nicht Raucherzonen. So.
Warte eine Sekunde.
So, warte, warte, warte. Ach, da habe ich es ja. Ah, herrlich. So. Warte kurz. Warte. Moment, da habe ich dann. So, was haben wir denn hier? Ah, da habe ich meinen Zigarrencutter. Ja.
So. So. Wir müssen ja sehen, dass wir zusammenhalten, oder?
Ja,
Egal, um was das
natürlich.
geht.
Ich dachte erst, du holst Silvesterböller. Das sind die
Nee.
Riesenzigarren, ne?
Das sind Viererpack Zino Nicaragua, ganz milde Zigarren, die einem gewissen Anlass sich mal gönnen kann.
Ja, aber
Ja.
überleg mal, mit welcher Radikalität, das hat mir gestern ein
So,
Freund.
das ist so, das ist schleichender Prozess, ich sag's dir. Das
Genau.
schreiben die aber. Gestern hat Frau Paus, hat gestern da dafür gesorgt, dass man das Wort übrigens von den Grünen und den Linken selbst erfundene Wort Migrationshintergrund, das haben sie deswegen genommen, damit man sagt, die Ausländer morden, sondern das Migrationshintergrund, dass es anders klingt irgendwie. Und dann hat Frau Paus hat gesagt, da muss das Wort Migrationshintergrund, das wollen wir jetzt nicht mehr benutzen, das müsste man verbieten. Das
Also
Wort
wieder ein neues
Migrationshintergrund.
Wort.
Ja. Dieses Wort Migrationshintergrund, was Sie selber erfunden haben, das muss man verbieten.
Und sie hat aber keinen Vorschlag gemacht, wie dieses Wort jetzt dann heißen soll.
Nee, hat sie nicht, aber ich habe aus gut unterrichteten Kreisen, habe ich gehört, dass es Nubi Palok heißen soll.
Na was?
Nubi Palok.
Das klingt wie ein Medikament gegen Luft im Darm.
Ja,
Nubi.
das ist einfach, das ist ein Nubi Palok. Das klingt kompliziert, keiner weiß, was es bedeutet. Er hat aber so irgendwie so einen fröhlichen Klang. Nubi Palok.
Ja.
Ich sag mal eins, ich bin für Nubi Palok. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin einfach mal dafür. Es klingt irgendwie, guck mal, Migrationshintergrund. Und jetzt komme ich. Nubi Palok. Das ist doch viel schöner. Guck mal, wie? Schulden oder Sondervermögen. Das
Ja,
funktioniert doch. Es funktioniert.
muss es einfach nur umframen.
Ja, zum Beispiel jetzt pass auf. Pleite, Insolvenz oder Er stellt nur das Arbeiten ein. Das sind
Ja.
ganz andere Töne. Das muss doch ein schöner, da muss doch einfach ein schöner Klang her. Hat
Habe
doch
ich
jeder.
heute Morgen gelesen, die Brücke in Dresden ist nicht eingestürzt, die ist nur woanders, im
Ja,
Wasser.
die ist nur einfach ein bisschen tiefer gelegt. Und wir wissen doch aus Menschen mit Pukkikalock. Ich habe selbst vergessen, wie das Wort heißt. Punikalok. Auf jeden Fall mit Menschen, die Punikalok haben, wissen wir doch, dass man Autos tiefer legt. Dann sind sie doch besser als
Ja,
vorher.
genau, deshalb eben das.
Hallo? Wenn die Autos, und ganz ehrlich, wie viele Tausende und Hunderttausende von Brücken gibt es, über die tiefer gelegte Autos fahren und die Brücke immer so?
Das ist so ungerecht, ja.
Ja.
Alle dürfen sich tiefer legen, nur ich nicht. Und jetzt ist mal eine Brücke, die ein bisschen ausschert. Eine Brücke, die Carola-Brücke. Auch noch eine Brücke mit weiblichen Namen. Gerechtigkeit, Obacht, stell mal vor, Kölbrandbrücke, Norderelbbrücke. Und jetzt kommt die Carola-Brücke. Und die sagt sich, ich trete hier ein für meine Brückenkollegen, ich leg mich einfach mal tiefer. Das ist auch angemessen, das ist gerecht. Und gerade gegenüber diesen tiefer gelegten Autos, die permanent über diese Brücke nageln, ohne was dafür zu bezahlen. Ja. Ich habe ja oft das Gefühl, dass die Themen, ich finde das immer schade, wenn so ein Thema, was ich total lustig finde in der Show, wenn das weg ist. Aber sie kommen immer wieder vor. Ich hatte ja vor Jahren diese Themen, die mir sehr viel Ärger gemacht haben. Die kann ich jetzt wieder reinholen. Wenn wir dürfen ja über Migration nicht reden, dann sind wir ja rechts. Man stelle sich mal vor, da wären ein paar Kannibalen mit rübergekommen. Dann dürfen wir da nicht drüber reden. Wir würden uns nur alle lange Ärmel anziehen, um nicht
Ja.
unnötig Appetit anzuregen. Und die Bürgermeisterin von Köln, die würde sagen, eine Armlänge Abstand kann helfen, aber was nutzt dir das, wenn eine Armlänge gerade als Delikatesse gilt?
Ja.
Unser Bundespräsident würde sagen, der Kannibalismus gehört jetzt auch zu Deutschland. Und Claudia Roth würde sagen, das sind keine Kannibalen, das sind andersessende Mitmenschen. Das ist ein Thema, was ich mir da raushole gerade. Und es gibt noch ein zweites, von dem ich dachte, ach schade, das war so lustig. Jetzt ist der Joe Biden abgewählt. Und zwar dieses Thema mit Joe Biden. Der hat ja jetzt abgegeben und ich konnte mich vorher so herrlich darüber lustig machen, dass das ein Wackelkandidat ist und dass, wenn man den wieder neu aufstellen muss, dass das eine völlig neue Bedeutung bekommt, das Wort, wir stellen einen Präsidenten auf.
Ja.
Und dann war der weg. Und dann habe ich gedacht, scheiße, das waren so schöne Gags, das kann ich dir nicht mehr erzählen.
Asozial gegenüber
Aber ich
Comedians
erzähle dir
übrigens.
jetzt mit den gleichen Argumenten. Das ist das Tolle. Lasst jetzt diese Videos immer laufen von dem Präsidenten, wie der dauernd auf die Fresse fliegt und Unsinn redet und was weiß ich. Und dann mache ich Punkt und sage, und die gleichen Leute, die gesagt haben, dieser Mann ist kerngesund, total fit und fähig,
Ja.
ein Land zu führen, sind diejenigen, die jetzt sagen, alle sollen Kamala Harris wählen. Das stimmt doch was nicht.
Das
So, guck
ist
mal, weißt du was? Wir haben was von Amerika gebracht.
endlich. Ich wollte es gerade noch mal ausführen. Wir sind ja hier angetreten, eigentlich deswegen, um endlich was über Amerika zu sagen, um auch mal einfach mal Amerika zu beleuchten, damit wir ein bisschen internationaler werden. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir nicht im lokalen Sumpf stecken bleiben. Deswegen ist es schön, dass du das jetzt mal reingebracht hast. Finde ich super. Ich würde bei der Gelegenheit auch noch mal darauf hinweisen, dass es in Amerika tatsächlich auch Politik gibt.
Ja, wie kommst du da drauf? Warum?
Dass wir einfach über Amerika mal gesprochen haben. Ich will einfach über Amerika sprechen. Ich will
Also,
einfach Sachen
ja.
sagen, die, ja, dass man so weiß. In Amerika gibt es auch, wie soll ich sagen, Politik.
Da die Amerikaner sind auch viel weiter als wir. In Amerika gibt es KitKat mit weißer Schokolade. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt.
Alter. Und in Amerika gab es früher Marlboro Light mit weißem Filter.
Nicht so. Und es gibt selbstklebende Frischhaltefolie, die meine Frau immer. Die packt immer, wenn die fährt ja einmal im Jahr nach Amerika. Und da habe ich immer gesagt, was machst du denn mit dieser Frischhaltefolie? Da kauft die mal 5 Pakete von. Das ist selbstklebende Frischhaltefolie. Das ist total toll.
Ja, also das, ich sag mal so, Deutschland entwickelt sich ja auch, also Amerika ist immer weiter vorne mit allem. Du weißt ja, in Nevada, Kalifornien, Colorado und so, ne, kann man in jeden Läden, die in Läden hochwertig qualitative, bewusstseinserweiternde Substanzen aus dem Bereich Cannabis kaufen. Und dann habe ich hier einen Freund, der ist Journalist und der hat mit mir gesprochen über dieses ganze Thema, wie das in Deutschland jetzt eigentlich ist. Ne? Der hat ja wirklich, der Lauterbach hat ja so eine unglaubliche Chaos angerichtet, weil er etwas freigegeben hat, was jetzt jeder in der Tasche haben darf, bis zu einem gewissen, beziehungsweise sogar bis zu Hause, bis zu 50 Gramm oder so. Aber es gibt den Stoff ja nicht, weil der muss ja produziert werden. So, und es gibt Riesenbedarf, aber keinen Stoff. Also kann die Marokkmafia hergehen, kann den ganzen Stoff verteilen. Es kann ja nicht mal was passieren. weil es ja legal ist. Sie müssen halt es nur in 50, müssen also pro Mann darf man immer nicht mehr als das haben, was man haben darf. Aber das reicht ja dicke für so einen Dealer. Macht einfach 5 Päckchen a 10 Gramm oder 10 Päckchen oder 50 Päckchen a 1 Gramm oder so. Also alles wunderbar. Und dann habe ich darüber berichtet. Dann habe ich mit diesem Freund, dem Journalisten gesprochen. Er sagte, ja, und das Irrsinnigste ist ja das, du kannst ja heute tatsächlich medizinisches Cannabis auch schon bekommen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich muss das mal recherchieren. Da habe ich gesagt, das interessiert mich, weil ich früher ja auf dem Gebiet sehr erfahren war. Da habe ich mal selber recherchiert. Und das Irre ist das, das ist wirklich total irre. Ich kann heute auf eine Website gehen, ganz legal. Auf dieser Website kann ich sagen, ich möchte gerne medizinisches Marihuana haben, bester Qualität. Ich zum Beispiel bin, also für mich ist wichtig, THC-Gehalt nicht so hoch, dafür ein bisschen höherer CBD-Gehalt. Ne? Ist ja, ich kenne mich ja aus, weil ich ja in Las Vegas immer auf der Messe war und da wissenschaftlich mich mit beschäftigt habe und weil ich da auch bei Planet 13 Stammkunde bin, damit ich am nächsten Tag kein Jetlag habe und so weiter. Und dann habe ich, und dann sagt man das, was man braucht, und dann bekommt man ein Rezept dafür. Und zwar von irgendeinem Arzt irgendwo in Europa. Das ist nämlich gültig. Und dann bekommst du den Stoff direkt aus der Apotheke zugeschickt.
Ach, guck mal.
Ja. Und dann habe ich gedacht, das muss ich mal testen. Und du wirst nicht glauben, es funktioniert. Und zwar so.
Das ist ja doll.
Irre, oder? Da ja. Hat man früher schon mal, da musstest du zu deinem Dealer gehen, riesen Zauber machen,
ja.
Bla und hin und her. Ne? Heute alles, alles geregelt. Das Irre ist nur das, ich glaube, das weiß keiner.
Ja, das ist das Problem.
So, und deswegen sind die marokkanischen Straßendealer einfach im Vorteil. Du kannst, wenn du jetzt sagst, du hast Bedarf, kannst du sagen, was du hast, dann musst du sagen, ob du da, also musst natürlich deine Gründe, warum du es haben willst. Ne? Wenn du sagst, ich will kiffen und will breit sein, reicht nicht. Muss dann schon sagen, Schlafstörungen hin und her. Also das, wie es eben ist, ist ja eine Medizin. Und dann kriegst du ein Rezept und dann kriegst du automatisch das Zeug. Und zwar in feinster, wirklich in internationaler Qualität, kommt aus Kolumbien, aus Kanada, aus Amerika, aus Spanien, also allen möglichen Ländern, die das produzieren legal. Und dann kriegst du sogar die Angabe, genau so und so viel Prozent THC, so viel Prozent CBD. Bis die Deutschen soweit sind, die jetzt angefangen, das zu machen, das dauert 2 Jahre noch oder so. Und bis dahin hast du die Wahl, es entweder richtig gut zu machen, das ist die eine Variante, und die zweite, also richtig gut so zu machen, wie ich gerade geschildert habe, oder eben zu deinem Marokk-Dealer zu gehen, der nebenbei dein Haus in die Luft sprengt, wenn du nicht pünktlich zahlst oder irgendwie Bock drauf hat oder sowas alles. Also insofern finde ich das eine spannende Entwicklung, aber völlig, wie immer bei der jetzigen Bundesregierung, völlig 100% außer Kontrolle.
Ja. Peinlich. Also ich bekomme ja immer, oder nicht immer, aber ich bekomme in letzter Zeit, habe mich sehr darüber gefreut, bekomme ich immer Sachen geschenkt von Zuschauern.
Ich auch.
Ja,
habe ich gerade, was du sagst, ne? Ich krieg Päckchen zugeschickt von Leuten und dann sind da total tolle Sachen drin. Also hier zum Beispiel drin ist ein Buch und Süßigkeiten, knisternde Süßigkeiten und sowas alles. Da so eine Schlange. Und dazu ganz liebevoll geschriebene Kärtchen und Briefe und sowas alles. Das ist total toll.
Das ist toll. Ja, ich hab einen Teddybär gekriegt, einen selbst gehäkelt, gestrickten Teddybär mit so einer kleinen Tasche drin, toll, wo man Briefe reinstecken kann, also gute Momente fürs Jahr aufheben kann. Und dann habe ich, und das könnte ja vielleicht ein Schlusswort sein, wir haben heute überzogen, ich habe einen Inhalator bekommen, niegelnagelneu verpackt, einen Inhalator, einen elektronischen Inhalator, ich habe das erstmal nach oben gestellt. Die Dame, die es mir geschenkt hat, hat mir das versucht zu erklären, aber das ging alles nachher schon nicht. Und da kommen irgendwie so Metalldinger rein. Und das ist eine ganz teure Maschine und da kannst du inhalieren. Und das haben wir, ich habe das dann mal so ausgepackt und so. Und der ist jetzt in unserem Tourwagen, hat dieser Inhalator gelegen und der ganze Wagen stinkt nach Haschisch. Ich bin total interessant.
Das ist ein Vaporizer wahrscheinlich, ne?
Keine Ahnung. Das ist so ein Riesenteil mit so einem ganz kleinen Schlauch. Da musst du das einatmen.
Ja, ich weiß, was das ist. Die sind richtig teuer, die Dinger. Die kosten richtig Geld.
Ja, ja.
Und aber, pass auf, wenn du da den entsprechenden Stoff reintust, dann inhalierst du eben nicht Verbrennungsgut, was ja schädlich ist für die Lunge, sondern nur die reinen, feinen, ätherischen
Öle. Ja, so hat sie mir das auch erzählt. Aber was mir ein bisschen, und ich habe mich da sehr drüber gefreut, dass mir jemand sowas schenkt. Die hat gesagt, meine Chakren haben mir gesagt, ich muss jemandem etwas Gutes tun. Und ich habe von dir mal eine Mentholzigarette geraucht, mit dir gemeinsam in Köln im Senftöpfchen auf der Bühne. Und da ist mir so schlecht von geworden, dass ich gedacht habe, dem muss ich was anderes geben, was er inhaliert. Etwas ohne Giftstoffe und etwas, was ja, wohltut und gesund ist. Und dann hat sie mir dieses Paket gegeben. Und ich schwöre, es war niegelnagelneu verpackt. Ein Amazon-Paket hat die zusammengestellt, hat das vor meinen Augen aufgemacht. Also es ist unbenutzt, das Ding. Und ja, das ist, aber ich glaube, man braucht eine halbe Doktorarbeit, um damit zu arbeiten. Vielleicht habe ich es ja beim nächsten Podcast, habe ich dann dabei und ziehe dann da mal
Ich
dran.
würde sonst mich bereit erklären, aufgrund der Tatsache, dass ich ja Erklärbär bin und mich mit solchen Produkten sehr gut auskenne, auch mit der Nutzbarkeit dieser Sachen, dass ich für dich sozusagen das alles analysiere und dann mich entsprechend vorbereite und dann einen entsprechenden Vortrag halte über die Sinnhaftigkeit dieses Gerätes, wie es funktioniert und was es anrichtet.
Ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Also Yvonne hat jetzt Angst, wenn die Polizei Licht sieht, hat jemand gesagt, wenn die das Auto aufmachen, die denken, wir dealen, weil das so nach Haschisch riecht.
Ja. Aber das Erstaunliche ist, dass das Ding nach Haschisch riecht von Haus aus. Das finde ich schon erstaunlich wieder.
Ja, nee, die hat aus ihrem Inhalator hat sie eine Dose rausgenommen und hat das in meinen Inhalator gemacht, weil die anderen sind ja alle noch verschraubt. Da ist, ich weiß
Ja.
nicht, was sie da sind so Aromen, so kleine Metalldingerchen sind dabei. Ich weiß das alles noch nicht, aber ich werde
Ja.
darüber berichten. Beim nächsten Podcast habe ich das dabei.
Gut, sehr gut. Dann würden wir das entsprechend, wenn du dann, also ich befürchte ja, wenn es nach Haschisch, also meine, wenn es quakt wie eine Ente und geht wie eine Ente und aussieht wie eine Ente, ist es eine Ente. Das würde ich für Haschisch auch gelten lassen.
Ja, ich
Vielleicht
glaube.
ist es Marihuana. Kennst du das? Kennst du die Geschichte? Oh Papa, hier stehen ein paar Nutten rum. Und dann sagt der Papa, und wenn da nicht mal ein paar Prostituierte dabei sind. Also auf jeden Fall, das könnte ja bei Haschisch und Marihuana genauso sein.
Ah. Ja, sehr schön. Der Witz zum Schluss. Ich danke dir.
Einen schönen Tag wünsche ich dir.
Ja, wünsche ich dir auch und euch
Ah, ich
dann
mache mir erstmal eine
auch.
schöne Zigarre ran, um endlich zu einer Minderheit zu gehören. Ich will auch endlich, das ist so scheiße, wenn man nie zu einer Minderheit gehört.
Genau. Ja, sehr schön. Tschüssi.
Okay.